Pod Karsten
from Germany.
Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Karsten.
Carsten Keller ist vor Ort für Paddel Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten 114. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Ich habe heute einen Gast, wieder mal nach langer Pause, und zwar André Dasewski. Hallo André.
Hi Carsten.
Das letzte Mal ist tatsächlich schon ein paar Tage her, dass wir zumindest das aufgenommen haben, worüber wir gesprochen haben. Du warst bei Episode 100, das klingt jetzt, als wäre es noch nicht lang her. Tatsächlich war es aber ja die Jubiläumsfolge nach dem NFL-Spiel in München, bei dem wir zusammen sein durften, oder beide sein durften, zusammen waren wir ja nicht. Und 81, das ist noch ein paar Folgen länger her, als du kurz vorm Start von Icing the Kicker mit Daniel Jensen hier am Start warst. Fühlt sich tatsächlich an, als wäre schon eine halbe Ewigkeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch schon locker über 100 Icing-Folgen rausgebracht. Das hat sich also ganz gut etabliert, würde ich mal sagen. Ich glaube, bei der 100. Folge war ich noch per Sprachnachricht, glaube ich, dabei.
Ja.
Nö, das fühlt sich auf jeden Fall schon an wie eine lange Zeit.
Geplant war es natürlich auch, dass wir schon viel früher diese Folge aufnehmen, aber Beschwerden bitte an das Innenministerium des Freistaats Bayern, denn mein richtiger Job verlangt da öfters als gedacht meine Anwesenheit und meine Zeit, auch nach dem normalen Feierabend. Ja, der Grund, wieso wir jetzt wieder aufnehmen, ist dein Buch, das du rausgebracht hast, jetzt schon vor ein paar Monaten, die San Francisco 49ers, Geschichte einer NFL-Dynastie. Erschienen im Meyer und Meyer Verlag, der sich immer mehr so zum Football-Verlag mausert, habe ich den Eindruck. Du bist bestimmt schon das fünfte oder sechste Buch, glaube ich. Bevor wir mit dem Buch aber anfangen, können wir noch mal kurz so drauf zurückblicken. Wie lange kennen wir uns schon, beziehungsweise wie lange spielen wir schon zusammen Fußball? Denn das eine geht mit dem anderen einher. 2006,
das ist eine gute Frage.
Also ja, ich bin 2006 hier zu unserem Club in Anführungszeichen gekommen. Kann bei dir eigentlich nicht viel später gewesen sein, oder?
Nee, also ich bin im Sommer 2006 nach Nürnberg gekommen aus Berlin, frisch von der Uni nach der Fußball-WM und habe dann beim Kicker angefangen. Und dann wurde ich von einem bekannten Kollegen gleich zu unserer grandiosen Freizeittruppe hinzugezogen. Also ja, 2006 sollte es sein, auf jeden Fall.
Doch schon 17 Jahre. Und was ich tatsächlich bisher nicht wusste, ich wusste, dass du in London studiert hast. Ich wusste aber nicht, dass du studierter Historiker bist, was mich tatsächlich so ein bisschen begeistert hat.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe in Berlin Englisch und Geschichte studiert. Hat jetzt auch bei der Recherche für das Buch wieder so ein bisschen gemerkt, da in die alten Zeiten einzutauchen, sich so ein bisschen was zu erarbeiten, hier und da so ein bisschen ältere Quellen durchzulesen, das fand ich schon wieder spannend. Also hat schon wieder Bock gebracht auf jeden Fall.
Was wäre denn sonst der Plan gewesen, wenn es jetzt mit diesem Kicker-Ding nicht geklappt hätte? Also was macht man mit so einem Studium?
Ja, das ist eine gute Frage, aber die muss ich jetzt leider nicht mehr beantworten. Was heißt leider? Die muss ich jetzt ja zum Glück nicht mehr beantworten. Also ja, das war wahrscheinlich so ein klassischer Fall von erstmal irgendwas studieren, so ungefähr. Nee, und damals gab es noch nicht so viele, sag ich mal, praxisnahe Studiengänge. Ich wollte ja schon immer so ein bisschen in diese Journalismusrichtung gehen. Damals bei allen Praktika haben mir die Redakteure immer gesagt, ja, irgendwas studieren, aber nicht irgendwie Publizistik oder so, weil das so staubtrocken ist. Und damals gab es eben noch nicht diese viel, so wie jetzt zum Beispiel hier bei uns in Ansbach oder so, diese Journalismusstudiengänge, wo man auch eben viel Praxis lernt. Deswegen habe ich halt das studiert, habe nebenbei im Studium viel gemacht, schon Praktika, damals noch in Berlin für die Fußballwoche geschrieben und das Praktikum beim Kicker halt gemacht, was sich als ganz gut herausstellte am Ende.
Ich glaube dass relativ viele, die bei euch Praktikum machen, dann auch hängen bleiben, oder andersrum, kommen recht viele zu euch, die nicht vorher auch mal ein Praktikum absolviert haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind damit eigentlich ganz gut gefahren, dass wir so unser Team so stark, also dass wir einen guten, sehr guten Teamgeist haben, eben dadurch, dass wir halt auch immer Leute, sag ich mal, einstellen, die dazu auch passen und die man vorher schon kannte quasi. Ausnahmen gibt es, aber nicht so viele tatsächlich.
Jetzt hätte man ja dann vermuten können, dass wenn du ein Buch schreibst, das tatsächlich eher über den Rundenball als über das Football-Ei geht, aber das gibt es zumindest bislang noch nicht, oder?
Nee, das gibt es noch nicht. Da muss man ja auch sagen, es ist natürlich der Markt in Deutschland auch ein bisschen anders als jetzt im Football-Bereich, sage ich mal. Da müsste man wahrscheinlich schon noch mehr eintauchen und dran sein. Und jetzt bin ich auch tatsächlich, weil das wahrscheinlich, um deine nächste Frage wahrscheinlich vorwegzunehmen, etwas Hals über Kopf da reingeschlittert, sage ich mal, weil Kollege Detti auch aus der Footballerei, schönen Gruß, den ich da auch im Rahmen des schon genannten Icing the Kicker Podcasts kennengelernt habe, mir dann irgendwann mal erzählt, dass er ja ein Buch geschrieben hat über die Seahawks und ich meinte dann eher so beiläufig, ja, Buch schreiben, das wäre auch nochmal so auf meiner Bucketlist quasi. Und dann hat er gesagt, naja, ich kann ja meinen Kontakt herstellen und ich meinte so, ja, Quatsch, habe eh keine Zeit. Und dann meinte er, naja, kannst du ja immer noch Nein sagen? Und dann, naja, man sieht, wie es geklappt hat mit dem Nein sagen, so semi-gut, aber jetzt habe ich es ja in der Hand und fühlt sich dann auch schon ganz gut an. Und das Timing ist ja auch ganz gut, wie sich herausstellt.
Ja, es ist jetzt nicht so ganz überraschend, denn dass die 49ers in diesem Jahr wahrscheinlich ganz gut sind, konnte man womöglich absehen. Das wäre auch dann jetzt die nächste Frage gewesen. Warum die 49ers? Ich weiß es natürlich, aber du kannst mal kurz erklären, wieso du genau bei dieser Franchise gelandet bist.
Ja, wieso man immer irgendwo landet, weiß man ja dann hinterher gar nicht mehr so genau. Also beziehungsweise wenn man so wie ich jetzt kein irgendwie US-Studium oder Gastaufenthalt irgendwie hatte, wo man dann zu dem Team dort Bezug aufbaut. Aber irgendwie waren die 49ers schon immer so, ja, was man halt so mitbekommen hat, gerade zu dem so 90, Anfang der 90er, Mitte der 90er war das ja auch immer schon so ein bisschen der Merchandise, den man irgendwie gesehen hat in Deutschland damals. 49ers oder eben Raiders, weil sie ein cooles Zeichen hatten und Vikings oder so. Da waren sie schon so ein bisschen im Kopf und dann hat sich das immer mehr so ein bisschen verfestigt. Dann damals, als wir irgendwann mal unseren ersten Super Bowl zusammengeschaut haben mit 49ers-Beteiligung, damals der Harbowl gegen die Ravens, da hat sich das immer so noch weiter verfestigt und jetzt über die Jahre ist es irgendwie immer extremer, will ich jetzt nicht gar nicht mehr sagen, aber ja, immer intensiver geworden. Und jetzt, weiß nicht, dieses Jahr habe ich dann jedes Spiel tatsächlich geschaut, auch alle Night Games. Wobei ich muss sagen, das letzte gegen die Rams, wo es um nichts mehr ging, habe ich ausgelassen, muss ich gestehen.
Das, glaube ich, ist verkraftbar. Lippo macht ja immer so eine Umfrage jedes Jahr oder sogar, glaube ich, alle halbe Jahr, wo man zumindest bei Twitter abstimmen konnte, welches sein Lieblingsteam ist und Schlüssel ist immer schön auf. Gefühlt würde ich fast sagen, dass es nach den Patriots, schönen Gruß an alle Erfolgsfans, Grins, die zugkräftigste Franchise hierzulande ist. Glaubst du, da sind andere noch weiter vorne? Also wenn man so die Aktivitäten und sowas anschaut, glaube ich, ist das hier schon sehr, sehr viel, was die 49ers angeht.
Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube, es ist halt einfach, was ich schon sagte, diese Zeit von damals, ne, wo halt gibt es halt viele, auch damals Erfolgsfans natürlich, muss man sagen, waren, die dann irgendwie Cowboys oder 49ers-Fans sind aus dieser Generation, die etwas älteren, sage ich jetzt mal.
Ja, da so zähle ich mich so leider auch schon dazu.
Genau, dass es da halt noch so eine große Fanbase gibt. Ich meine, inzwischen muss man natürlich auch die Chiefs nennen, denke ich, die ja in Deutschland auch erstens sehr viel machen und umtriebig sind und zweitens natürlich auch wieder die Erfolgsfans jetzt haben, die dass der Erfolg halt immer so mit sich bringt. Aber das ist ja okay. Aber von daher denke ich mal, Chiefs, Patriots natürlich auch und dann eben auch Seahawks haben, glaube ich, denke ich mal, auch eine recht große Fanbase in Deutschland auch. Aber die 49ers müssen sich da sicher auch nicht verstecken.
Ja. Und ist auch hier ganz gut organisiert. Du bist jetzt auch Mitglied im Niners Empire Germany seit noch nicht allzu langer Zeit, glaube ich. Wie kam es denn dazu?
Ja, also ich hatte da, die haben Kollegen vom Niner Empire Germany, haben auch einen Podcast, den Offside Zone, Outside Zone Talk, sorry, Entschuldigung. Da war ich auch mal irgendwann zu Gast und dann hat sich das da der Kontakt so ergeben und auch im Rahmen der Buchrecherche habe ich da mit dem Kollegen David Rösler öfter Kontakt gehabt. Der hat sogar einen Gastbeitrag zum Buch beigesteuert über die Fanbase der 49ers und die Organisation in Deutschland. Ja, und das ist echt, da ist schon echt so einiges am Entstehen. Die organisieren da auch regelmäßig so Reisen in die Bay Area zu spielen und es ist schon ein ganz cooles Netzwerk, was da so in Deutschland entstanden ist. Und jetzt beim, was du schon meintest, beim Deutschlandspiel, jetzt, obwohl nee, das war du, na egal. Jetzt beim Deutschlandspiel Patriots gegen Colts. Ich weiß, du willst nicht dran erinnert werden.
Noch, so schlimm ist nicht. Es war erwartbar. Genau.
Da war ich auf so einer, war auch so eine recht größere Watchparty der 49ers, also vom Niner Empire Germany in Frankfurt. Und da war ich dann auch mit ein paar Büchern am Start und haben mir das Spiel geschaut. Da bin ich dann beigetreten. Ich dachte, während der Recherche musste ich noch die Objektivität wahren und konnte noch nicht Mitglied werden. Aber da bin ich dann jetzt eingetreten. Und genau, jetzt. Ja. Und jetzt, ja, kann ich auch gleich schon verraten, gibt es ja wieder eine Party zum Super Bowl jetzt, nächsten Sonntag in Frankfurt, in der gleichen Location. Und da fahre ich dann auch wieder hin und habe sogar noch jemanden überredet, dass er mitkommt, nämlich dich.
Terrell. Ja, nee, nicht, nicht im 49ers Merch, weil ich keins besitze. Und ich muss ja sowas wie Objektivität wahren, habe ich gerade gehört. Und beitreten werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber. Nachdem ja mein Bruder da auch ziemlich überzeugt ist, was die 49ers angeht, kenne ich jetzt zumindest schon zwei und zumindest mindestens eineinhalb Daumen wahrscheinlich für die 49ers drücken. Und der Rest geht an meine Wetten, die ich da am Start habe. Was leider nicht mehr so viele sind. Danke an die Legalisierung nochmal, die viele schöne Wetten hierzulande killt. Bin sogar ich Teil dieses Buchs geworden, habe ich mit Freude festgestellt. Ich glaube, das ist das zweite Buch, das es so gibt, wo mein Name drin vorkommt. Und du hast vorhin schon angesprochen, wir haben schon seit etlichen Jahren immer mal wieder Super Bowls gemeinsam geschaut. War das 2012 wohl tatsächlich der erste? Weil das hätte ich jetzt nicht mehr beantworten können.
Nee, das war, glaube ich, nicht der erste. Der erste, ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, aber der Super Bowl mit den Patriots und Eli Manning und so, das war, wann war das?
Vorher, also, vorher, also einen war, weiß ich sicher, der kann es nicht gewesen sein, den habe ich in der Arbeit anschauen müssen in der Nachtschicht, weil ich nicht frei bekommen habe, beziehungsweise nachnominiert wurde.
Nee, genau, das war der mit der fast ungeschlagenen Saison, die dann, das war auf jeden Fall vorher, glaube ich,
okay.
Wenig unwesentlich vorher muss es gewesen sein. Also das haben wir auf jeden Fall zusammengeschaut. Ja, ich habe im Vorgeplänkel ja schon zu dir gesagt, ob das jetzt so schlau war, dich auch mit nach Frankfurt zu schleppen nächstes Wochenende. Ich weiß es nicht, nachdem damals gegen die Ravens der Super Bowl verloren ging und wir auch den Super Bowl, den letzten gegen die Chiefs zusammengeschaut haben 2020 im Kino hier in Nürnberg. Ja. Da ging dann ja auch trotz 10-Punkte-Führung im vierten Viertel noch verloren. Also ich denke mal, aller guten Dinge sind drei, wird es einfach jetzt sein. Und das wird dann jetzt schon gut ausgehen.
Mal schauen, was diesmal ausgeht. Beim ersten ging das Licht in New Orleans aus. Bei dem zweiten, den wir da, was heißt zweiten, aber der zweite mit Niners-Beteiligung im Kino, da wurde der WLAN-Router abgeschaltet nachts um vier. Das konnte auch keiner ahnen. War ein ziemliches Debakel für mich persönlich. Ich musste tatsächlich die ganze Zeit auf dem Bildschirm stehen und konnte nicht nebenher irgendwelche Tweets absetzen und verfolgen. Aber vielleicht klappt ja dann in Frankfurt alles und vielleicht kommt es ja dann auch zum guten Ende, was die 49ers angeht.
Naja, third time lucky, denke ich auch. Ja.
Ich glaube auch. Jetzt beim Buch habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum einen, wie lange dauerten denn die Recherchen? Also wie lange hat es gedauert zwischen deiner Entscheidung, ja, ich schreibe ein Buch und dann, bis du wirklich dann so richtig angefangen hast?
Ja, also diese Entscheidung, ja, ich schreibe ein Buch, das war auch so ein gewisser Prozess, weil ich habe erstmal etwas unverbindlich zugesagt und dann habe ich immer so, naja, und ach, das habe ich doch, dann kam mir das immer alles viel zu viel vor und dann hieß es zuerst nämlich, dass ich schon bis Februar oder so fertig sein sollte, also letztes Jahr. Mhm. Und das hätte ich dann auch nicht geschafft. Aber dann hat, ja, irgendwann war ich dann doch drin und es war dann tatsächlich recht viel, wie ich am Ende festgestellt habe, weil so eine Geschichte von 1946 bis heute, da gibt es so einiges nachzurecherchieren und zu lesen, gerade wenn man dann, wie bei der NFL, ja glücklicherweise auch, aber das ist natürlich auch Fluch und Segen, dass man dann von jedem beliebigen Regular-Season-Spiel sich bei YouTube irgendwie das komplette Spiel anschauen kann. Und so versumpft man dann schon so einige Nacht damit, sich irgendwelche Spiele anzuschauen. Aber die Frage nochmal zu antworten. Also ich glaube, ich habe so angefangen mit der Recherche im November 22, angefangen zu schreiben und parallel dann weiter recherchiert habe ich dann, glaube ich, so im Januar. Und abgegeben habe ich dann das Skript Ende Mai oder so. Und dann gab es halt noch bis September quasi konnte ich noch so Änderungen vornehmen und nochmal ein bisschen weiter daran arbeiten, so vereinzelt. Da gab es dann so diverse Korrekturschleifen. Also ich dachte immer, es sei die letzte, aber dann war es plötzlich nochmal eine und nochmal eine. Und dann, naja, konnte ich immer noch dies und das verbessern oder verändern. Ganz am Ende war ja auch noch dann ich war mir immer nicht so sicher, wie soll ich es dann überhaupt abschließen. Da hatte ich, war ich noch ein bisschen unschlüssig, aber dann kam ja noch der Trey Lance Trade und die Entscheidung für Brock Purdy dann sozusagen. Und das war dann, fand ich, ein guter Abschluss auch am Ende, das noch so zu haben, weil wenn das komplett ungewiss gewesen wäre, das dann so zu beenden, das Buch, das wäre natürlich, hätte ich nicht so ein gutes Gefühl gehabt, aber so war es dann ein schönes Ende eigentlich so mit der, geht eigentlich bis zum Start der diesjährigen Regular Season oder der Saison.
Ja, die Frage kam erst weiter unten, aber gibt es dann ein Update, eine zweite Auflage nach dem unvermeidlichen Super Bowl-Sieg?
Ja, das muss man wahrscheinlich den Verlag fragen, aber also ich hätte jetzt nichts dagegen natürlich. Aber ja, man muss schon trotzdem auch sagen, natürlich, dass ja auch die Version so gibt es ja, sind ja auch der riesengroße Großteil des Buches ist ja aktuell und klar, man kann es bestimmt nochmal aktualisieren dann, aber ich will es jetzt auch nicht vorher schon jinxen, indem ich sage, ja, ich aktualisiere es dann nach dem Super Bowl-Sieg und dann darf man noch weiter warten. Also da würde ich mal sagen, gemach.
War jetzt so bei dem Prozess, wenn du recherchiert hast und so, war irgendwas dabei, wo du sagst, das hat mir jetzt besonders überrascht, das hatte ich selber so nicht am Schirm?
Ja gut, also ich sag mal, gerade von diesen Anfangszeiten habe ich natürlich tatsächlich nicht allzu viel auf dem Schirm gehabt. Irgendwie Football in den 50er, 60er Jahren, also das ist erstmal sowieso schon überraschend, was da damals noch alles ging irgendwie. Dass da, weiß ich nicht, die Quarterbacks oft auch die Panther waren und solche Sachen, das war mir jetzt alles nicht so bekannt. Oder dass da dann noch ganz lange irgendwie so zwei Wegespieler gab, die Offense und Defense gespielt haben. Und vom Schutz konnte auch noch keine Rede sein, wenn man diese Helme in Anführungszeichen da sieht und so. Also das war natürlich schon irgendwie so spannende Zeiten. Auch bei den 49ers fand ich auch spannend dann, dass sie irgendwie schon immer so ein Team waren, das so für offensiven, spektakulären Football stand, schon eigentlich seit jeher. Und das da in den ersten Jahrzehnten eher so ein bisschen mit der Defense haperte, auch hausgemacht, weil sie halt eben ganz oft immer nur für die Offense gedraftet haben und noch ein Quarterback und ach, nächstes Jahr, ach, wir haben ja so lange keinen mehr und dann nochmal ein Quarterback so ungefähr. Ja, das fand ich schon auch auf jeden Fall spannend und dann auch eben so San Francisco als Stadt ist ja auch aus dem liberalen Kalifornien, das ist immer so als weltoffene Stadt und da wurden auch ganz oft dann Sachen angestoßen, sage ich mal, auch bei den 49ers oder der erste schwarze Spieler nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, als in der NFL jahrelang verboten gewesen war, haben sie auch unter Vertrag genommen, mussten dafür einiges einstecken von anderen Ownern und so zum Beispiel. Und solche Sachen finde ich dann auch schon immer spannend, die so ein bisschen über den Sport hinausgehen einfach. Dann eben auch später natürlich mit dem Thema Colin Kaepernick und so. Und da habe ich auch im Buch so einige Exkurse gemacht, auch zum Thema Kopfverletzungen dann zum Beispiel noch und so, weil ich das auch schon wichtig fand, jetzt nicht nur diesen Sport abfeiern Blick zu haben, sondern auch ein bisschen so wichtigere Themen anzustoßen, weil ich so das Gefühl habe, dass es auch gerade eben San Francisco an sich wichtig ist und dafür auch so ein bisschen steht halt einfach.
Absolut. Und ja, wie du sagst, San Francisco ist schon irgendwie anders wie viele andere Städte drüben und die ganze Region. Du warst aber, glaube ich, da noch nicht in der Ecke, oder? Meine ich.
Nee, bisher tatsächlich noch nicht. Toll, dass du mich jetzt hier bloßstellst, aber...
Nee.
Nein, alles gut. Ich habe mir auch fest vorgenommen, jetzt dieses Jahr bei der schon angesprochenen nächsten Reise vom Nine Empire Germany irgendwie mit zu sein, dabei zu sein.
Sehr cool. Ja, also wir waren, ich glaube, ich war zweimal in San Francisco, wenn ich mich so recht daran erinnere. Aber man merkt tatsächlich so ein bisschen den Unterschied, muss man schon sagen. Und ja, geradezu aus europäischer Sicht auch positiv den Unterschied im Vergleich zu vielen anderen Ecken. Jetzt habe ich so ein paar Sachen mal rausgegriffen, passenderweise, also wir nehmen Samstagabend auf, es läuft gerade der Senior Bowl mit den Spielern, die sich dafür in Draft so ein bisschen nach vorne spielen wollen und man hat ganz am Anfang T.O. interviewt, also Terrell Owens, der ja, die Eltern werden sich erinnern, auch eine 49ers-Vergangenheit hat und das Kapitel fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam, denn den meisten wird es vielleicht wie mir gehen, kennen ihn nur in späteren Jahren, wo er eher so als Diva unterwegs war. Das fand ich tatsächlich jetzt auch sehr spannend, die Verwandlung vom ja, netten, schüchternen Mann eher, der alle mit Sir anredet, wie du es auch schon geschrieben hast, zu T.O., der ja jetzt alles andere als schüchtern ist, sondern immer das Scheinwerferlicht gesucht hast. Wie schätzt du ihn persönlich ein oder wie hast du ihn persönlich erlebt? Ja? Also ich persönlich finde ihn eher unsympathisch aufgrund seiner Aktion der letzten Jahre, aber es gab ja offensichtlich auch eine andere Zeit davor, wo das nicht so war.
Ja, ich denke, du hast es schon ganz richtig gesagt. Also, ich meine, über seine Art und Weise, ja, da ist es natürlich schwierig, teilweise sympathisch ihn zu finden, sage ich mal. Aber ich meine, sportlich war er wahrscheinlich über jeden Zweifel haben. Also schon irgendwie krasser Spieler, so von seiner Größe und Athletik her einfach. Das war schon sehr schwer zu verteidigen. Und ja, auch in der 49ers-Geschichte, also ist ja fast in allen Receiving-Kategorien ist er jetzt hinter Jerry Rice, mehr oder weniger auf Platz 2. Und ja, schon, wie du sagtest, am Anfang war halt der schüchterne Rookie, der Steve Young hatte ja mal die Anekdote erzählt, dass er irgendwann mal zu ihm meinte, jetzt hör endlich auf, mich ständig Sir zu nennen. Das ist weird, so ungefähr. Und dann gab es ja dann in der 98er Saison war, glaube ich, dieses The Catch 2, was als The Catch 2 in die Geschichte eingegangen ist. Da hatten ja die 49ers so diese Rivalität mit den Packers Anfang, Ende der 90er. Und da haben sie da mal in der Wildcard Round geschlagen mit diesem Pass von Steve Young auf Terrell Owens damals noch. Und da hat er noch dann in den Armen von Steve Mariucci, mit dem er sich wenig später dann zerstreiten sollte, geweint wie ein Schlosshund. Und dann hat er aber auch später gesagt, dass das so ein bisschen der Katalysator für seine NFL-Karriere war und eben auch für seine Verwandlung zu T.O. hin quasi. Dann kamen ja so Sachen wie dieses Cowboys-Spiel, wo er dann auf dem Stern gejubelt hat, keine Ahnung, gegen Seattle hat er mal irgendwie sowas wie ein Edding aus seinen Stutzen geholt und auf den Ball unterschrieben und ihm sein Manager gereicht. Dann ja, es war schon Unterhaltung, sag ich mal. Also heute würde er sich wahrscheinlich, dazu kann man ja auch stehen, wie man will, gewisse diverse Taunting-Strafen einhandeln. Damals ging das alles noch. Und auch wenn es natürlich super arrogant oft war, bis einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat es natürlich schon, wenn er dann sich dieses Popcorn über den Helm kippt oder mit den Cheerleader-Pompoms da irgendwie feiert. Also. Und dann gab es, also, frag.
Und ergänzend dann in irgendeinem Driveway, in irgendeiner Einfahrt Bauchmuskelübungen macht, um zu zeigen, dass er wieder fit ist. Oder im Super Bowl, das war tatsächlich sportlich dann so ein bisschen mein Highlight, als er mit den Eagles im Super Bowl stand und gegen die Patriots, wo ich mir gedacht habe, okay, mit so einem angebrochenen Bein, was es wohl damals war, dass man trotzdem den Willen hat und den Ehrgeiz dabei zu sein und dann noch so zu spielen. Das Ganze danach mit Donovan McNabb, das blenden wir mal aus, wo er gesagt hat, naja, an ihm lag es ja nicht, lag er an dem anderen hier, der einfach platt war. Aber da muss ich sagen, das hat zumindest das, was er auf dem Feld gebracht hat, hat mir durchaus Respekt abgenötigt. Und ja, zu den Cowboys hat er auch irgendwie gepasst dann letztendlich.
Ja, und also bei den 49ers war es dann alles ein bisschen, also nach dieser Sterngeschichte in Dallas hat ihn ja dann Steve Mariucci, der damalige Head Coach, suspendiert. Also nicht die NFL hat ihn suspendiert, sondern sein Head Coach sozusagen. Und das war dann irgendwie so ein bisschen das Fischtuch zerschnitten zwischen den beiden. Und dann ist er auch irgendwann im Unfrieden Richtung Philadelphia 2003, glaube ich, dann abgezischt. Und da, was natürlich auch so ein bisschen zu ihm passt, ist dann die Story, wie er irgendwann 2018, 19, glaube ich, ist er dann in die Hall of Fame aufgenommen worden, im dritten Anlauf erst. Und darüber war er dann so erbost, dass er nicht First-Time-Ballot Hall of Famer geworden ist, dass er dann nicht nach Canton zur Zeremonie gefahren ist, sondern eben an seiner alten Alma Mater sich eine eigene Zeremonie gemacht hat quasi. Das ist auch quasi gab es bisher da auch noch nie wieder in der Hall of Fame-Geschichte der NFL, dass irgendjemand dann nicht, dass da jemand die Einladung ausgeschlagen hat und dann lieber seine eigene Party gemacht hat quasi. Das zeigt halt auch so ein bisschen diesen leichten, naja, wie soll man sagen, Größenwahn vielleicht oder Selbstüberschätzung, die der Kollege hat, weil alle anderen Hall of Famer, die man so sieht, brechen erstmal an Tränen aus, wenn bei ihnen an der Tür geklopft wird, so ungefähr. Und er hat halt gesagt, ja, mach meine eigene Party. Naja, auch nicht schlecht.
Ja, hat viele Artikel von mir gebracht, kann ich mich erinnern. Also die 2 Jahre vorher, die Hall of Fame Snap-Artikel, also dass er halt übergangen wurde und das hat nichts mit dem Sportlichen zu tun gehabt, das wusste auch jeder.
Ja, natürlich, ja.
Auch wenn ja eigentlich diese 50 Journalisten und Medienschaffenden, die hier das Gremium bilden, um die Leute letztendlich festzulegen, die Jahr für Jahr dann in die Hall of Fame kommen, auch wenn denen eigentlich nahegelegt ist, dass sie nur ausschließlich die sportlichen Leistungen betrachten sollen, das funktioniert offensichtlich nicht, dann wäre er, denke ich, schon im ersten Jahr reingekommen. aber die vielen Geschichten abseits des Spielfelds haben halt dann dazu geführt. Und ich kann mich tatsächlich noch sehr genau erinnern, ich wüsste jetzt auch nicht mehr auswendig, ob es tatsächlich schon so lange her ist. Jetzt geschätzt ist es noch nicht ganz so lange her, aber gut möglich, dass doch schon wieder 4, 5 Jahre sind, wo er dann seine eigene Feier abgehalten hat an seiner Highschool oder irgend sowas oder College eben. Ah, College war es genau, Alma Mater.
Ja, das war glaube ich, das, was ich meinte. Das war, ich glaube, es war 2018 oder so in irgendwie University Tennessee of genau. Chattanooga oder irgendwie sowas, wie das heißt, genau. Und da hat er...
Wahrscheinlich gab es auch Freibier, dass genug vorbeigekommen sind, weil hätte dann auch wegen einem Seeli ausgeschaut, wenn er vor 30 Leuten seine Aufnahme feiert. Aber gut. Ja, ich habe es mir nur gedacht, wo ich ihn vorhin gesehen habe. Also so wirklich viel verändert hat er sich da nicht. Wobei das Interview jetzt relativ gemäßigt war. Aber sein Verhältnis, glaube ich, zu Hall of Fame ist immer noch das gleiche. Also hat da, glaube ich, auch jetzt nicht groß eingelenkt. Ist jetzt auch bei den... Normalerweise ist es ja so, dass die neu hinzukommen im August an diesem Hall of Fame wegen, dass auch alle anderen Hall of Famer da hingehen. Sind jetzt irgendwas knapp unter 400 mittlerweile. Die noch leben, schauen dann schon, dass sie es irgendwie nach Kenton schaffen. Und ja, das mitzelebrieren mit ihren goldenen Jacketts. Und meines Wissens war Tia Uda auch weiterhin nicht dort, sondern meinte diese Gesellschaft. Keine Ahnung, was er sonst so macht in seinem Leben. TV-Experte ist er auch nicht geworden, das wundert einen aber auch nicht. Es gibt ihn aber offensichtlich noch, denn zumindest in Mobile stand er ja noch. Jetzt habe ich noch als zweites mir aufgeschrieben, Brock Purdy, nicht die unvermeidliche Brock Purdy-Diskussion, sondern einfach, ja, die dürfen gerne andere führen. Bei mir war es so, ich war ja bei dem Draft in Las Vegas dabei, als er, der, wie du ihn nanntest, schön Mr. Not So Irrelevant, wie das Kapitel überschrieben ist, dann auch geholt wurde. Genau wie alle anderen, die dort waren, hätte ich mir jetzt nie träumen können, dass er diesen steilen Karriereweg einschlägt und ja, nach 2 Spielzeiten am Ende schon im Super Bowl steht und letztes Jahr auch gute Chancen hatte auf den Super Bowl, wenn die Eagles nicht seinen Arm zerstört hätten in dem Playoff-Spiel in der Divisional Round, war es, glaube ich, oder?
Nee, das war auch das Championship-Game.
Ja, okay. Ja. Und habe auch mitgekriegt, wie man das zelebriert hat. Also du hast das auch schön in deinem Buch erklärt, wie dieser Titel ja an sich zustande kam, dieser Mr. Irrelevant, diese, ja, Auszeichnung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dieser Titel für den letzten Spieler, der gedraftet wird, ich glaube bei ihm 266, habe ich schon wieder, gab auf jeden Fall ein Jersey mit, ich meine eben der Nummer 266 drauf, das schön groß hochgehalten wurde und die Frau, die das jetzt immer verkündet und auch erklärt, wieso dieser Titel so entstanden ist und dass das so ein bisschen auch so einen sozialen Hintergrund hatte, die hat er relativ lang auf der Bühne erzählt und dann kam eben Brock Purdy. Also ich habe 1, 2 Bilder, wo er groß auf der Anzeigetafel ist als Mr. Irrelevant. Und ich glaube, dir geht es da genauso wie mir. Das hat man mehr oder weniger nur so zur Kenntnis genommen, dass er halt der Letzte im Draft war. Aber wirklich erwartet hat man vermutlich nur, dass er nicht allzu lange im Kader ist, oder?
Ja, denke ich mal, das würde jetzt wahrscheinlich jeder lügen, der jetzt sagen würde, dass er damals gedacht hatte, dass es so auch noch annähernd läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Ne? Also gut, dass die 49ers zu der Zeit schon so leichte Fragezeichen entwickelten, was Trey Lance anging, das ist im Nachhinein dann irgendwie auch so nach und nach rausgekommen. Spätestens in der Saison, als dann auch Purdy in den 53er-Kader es geschafft hat, als sie dann nochmal Jimmy Garoppolo geresigned haben und so, da war das dann alles so ein bisschen schon irgendwie klar, dass da irgendwie so, dass man da nicht ganz sich sicher war. Gut, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist mit den beiden Verletzungen und dass er dann da reinkommt, ja, das ist natürlich schon sehr märchenhaft. Deswegen die von dir angesprochene Diskussion will ich jetzt auch um Gottes Willen nicht anreißen, aber ich frage mich auch immer, ja, woher der, dieser ganze Hate kommt. Also mein Gott, es ist die geilste Story halt, wie du gesagt hast, von Mr. Irrelevant zu jetzt Starting QB im Super Bowl. Also das ist doch für sich schon die geilste Geschichte. Und ob wie gut er jetzt nun ist im Vergleich zu wem, das ist doch völlig wurscht. Also kann man sich doch einfach nur freuen, würde ich sagen. Und wo wir gerade über T.O. gesprochen haben, also das kann man ihm jetzt ja nicht vorwerfen, dass er da irgendwie abgehoben wäre. Also von daher sollen sie doch einfach alle genießen, dass es so eine Story gibt, die man doch eigentlich gerade so geil findet, wenn sie mal passieren. Und dann ist es doch völlig egal, wurscht, wer jetzt der MVP ist oder wer nicht oder wer System QB angeblich ist und wer nicht. Ja, Von daher, coole Geschichte und cool auch, dass du ausgerechnet dann da beim Draft vor Ort warst. Also das hättest du ja damals wahrscheinlich auch nicht gedacht.
Kein bisschen. Also ich wollte tatsächlich, ich war ja dann auch nicht bei allen Picks irgendwie da vorne an dieser Bühne, sondern nur an Ausgewählten. Also erste Runde war sowieso kein Durchkommen, aber so an Tag 2 und 3 konnte man da schon relativ weit vorkommen. Da waren dann die Picks der, ja in Anführungszeichen, deutschen Teams, also sprich die Teams, die hier ihre Marketingrechte hatten, also der Fan der Buccaneers, der aus der Allianz Arena zugeschaltet wurde, und Vollmer für die Patriots, den ich dann auch noch ganz kurz danach interviewen durfte, nachdem er ziemlich gestalkt hatte, wo er denn, aus welchem Ausgang er wieder rauskommt. Und dann war auch so ein Fixpunkt für mich einfach, ja, den letzten Pick, also diesen Mr. Irrelevant, den schaue ich auf jeden Fall auch, dass ich da vorne an der Bühne bin und nicht in diesem Medienraum, der da ein paar Meter weg in so einer großen Halle war. Und ja, das, aber wie du sagst, konnte mit Sicherheit niemand ahnen. Aber sehr schöne Geschichte. Mich erinnert so ein bisschen von Start der Karriere hier an die Brady-Geschichte, denn das war ja das, wie ich damals so wirklich hardcore dann zum Football gekommen bin. Denn auch den kannte ja eigentlich keiner, hatte niemand am Schirm. Und dann marschiert er durch die erste Saison bis in Super Bowl. Und das erinnert mich immer so ein bisschen dran. Und auch der war ja damals eher bescheiden. Und Purdy finde ich auch sehr sympathisch in seinem Auftreten und kein bisschen eben abgehoben. Und deswegen gönne ich ihm das auch und freue mich, dass ich da so ein bisschen eine Connection habe.
Ja, und Tom Brady war ja auch, wie man weiß, früher in seiner Kindheit 49ers-Fan. Von daher eine weitere Connection.
Ja, und sie hat ja auch jede Runde erwartet, dass sie ihn holen damals, aber hat er ja nur bedingt geklappt. Seitdem mag ich glaube ich, nicht mehr so sehr, hat er gesagt.
Ja, das hat ja auch Aaron Rodgers mal erlebt. Ja. Das nur so am Rande. Ja. Ja.
Auch mit 49ers Connection. Damals der Schmitz-Alex, der an 1 ging. Ja, dann als drittes habe ich mir aufgeschrieben, auch weil es jetzt sehr gut passt zu den momentanen NFL-News, Jim Harbaugh, jetzt der neue Head Coach der Los Angeles Chargers, nach ein paar Jahren, die er jetzt am College verbracht hat, auch sehr erfolgreich Abschluss am College verbracht hat, war auch schon mal etliche Jahre bei den 49ers. Ich sage es mal vorsichtig, nicht ganz unumstritten, oder?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, das wird man schon auch bei den Chargers jetzt wissen, dass man da sich einen eher streitbaren Coach ins Haus holt. Wie gesagt, über seine Qualitäten als Head Coach wiederum ist es wahrscheinlich auch schwer, ihm die abzusprechen. Auch als er zu den 49ers kam, 2011, waren die ja jahrelang nicht immer in den Playoffs gewesen. Und dann ist da relativ schnell der Turnaround gelungen. Das heißt relativ, also sofort eigentlich. Und auch mit dem eigentlich schon abgeschriebenen Quarterback Alex Smith, den du eben auch schon angesprochen hattest, ja, lief das eigentlich ganz gut. Dann relativ schnell im Super Bowl, dann schon mit Colin Kaepernick, der auf den er dann gesetzt hatte. Und dann nach der Niederlage dort und dann eben im Jahr drauf ja noch die Niederlage in Seattle im Conference Championship Game mit Richard Sherman und so weiter. Man erinnert sich, das war glaube ich ja Dezember 2014 war es glaube ich. Also ja, genau. Nicht im Jahr drauf. Oder ja, egal, das komme ich durcheinander. Aber ja, und dann ging es halt ein bisschen so dahin in den Streitereien mit dem damaligen GM Trent Baalke und auch den Yorks. Hat es, glaube ich, keine sportlichen Gründe, dass er dann letztlich zurückgetreten wurde, sage ich mal.
Es war aber dann auch so, dass sich die Trauer der Fangemeinde in Grenzen hielt. Also die Auseinandersetzungen wurden ja zum Teil dann doch ziemlich öffentlich auch ausgetragen zwischen Baalke und ihm. Und ich habe die Woche einen ganz guten Vergleich gehört im Podcast oder ganz, ganz guten Einschätzungen, die es wohl trifft. Also man weiß einfach, man holt sich mit ihm sportlichen Erfolg, man holt sich mit ihm aber auch Kopfschmerzen, denn das geht nie ohne Konfrontationen ab. Das war in Michigan nicht anders und war eigentlich bei jeder seiner Stationen bisher so. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch bei den Chargers am Anfang so sein, dass da vielleicht ein paar Köpfe zusammenprallen, dass das Ganze nicht nur harmonisch abläuft, aber ich glaube zumindest den sportlichen Erfolg, der würde nicht überraschen bei den Chargers, oder?
Ich denke auch, also er hat, denke ich mal, einen der besten, der geilsten oder potenziell stärksten Quarterbacks der NFL Und vielleicht schafft er das ja, dieses Team mal zum Erfolg zu führen. Wobei das ja schon eigentlich ein Running Gag langsam ist, dass jedes Jahr wieder vor den, in den Saison-Previews, ach jetzt diese Saison wird es schon was und dann wird es wieder nichts. Von daher. Aber damals war schon, als er kam 2011, dann noch mit dem noch etwas jüngeren Vic Fangio als Defensive Coordinator, das war schon ein cooles Team.
Fangio hat es jetzt auch wieder zum Defensive Coordinator geschafft, bei den Eagles.
Allerdings. Ja, bei den Eagles, ja.
Mal gucken, wie das so rausgeht, aber ja, also war auf jeden Fall eine unterhaltsame Zeit damals für einen wie mich, der jetzt nicht Fan der Franchise ist, auch unterhaltsam zu beobachten, wie man sich dann gegenseitig auch so ein bisschen eben angeschossen hat, aber der Erfolg trotzdem da war und ich bin sehr gespannt, ob da die Chargers dann auch in die Schlagzeilen kommen, positiv und anders.
Und dann aus 49er-Sicht ist es natürlich einfach auch ein krasses Beispiel, Gegenbeispiel, wie es jetzt halt gerade ist, ne? wo ja schon irgendwie zwischen Shanahan und Lynch irgendwie keinen Blatt passt gefühlt und das Ownership sich eigentlich nicht wirklich einmischt und ja immer diese 49ers-Family ja so ein bisschen gepriesen wird und das auch wirklich so rüberkommt. Das ist, glaube ich, echt eine Top-Kabine da jetzt und da ist man halt weit davon entfernt, dass es so eine Verhältnisse sind wie damals in der Harbaugh-Zeit. Wo ich allerdings, wie ich ja vorhin gesagt habe, so ein bisschen auch dann intensiver zu den 49ers gekommen bin. Also es ist natürlich so ein bisschen meine Anfangszeit auch, von daher passt schon.
Bei Lynch und Shanahan muss ich sagen, kann ich mir auch noch sehr gut daran erinnern, wie die öffentliche Expertenmeinung jetzt war, als die beiden verpflichtet wurden. Also ich würde sie jetzt als mehrheitlich negativ einschätzen, was vor allem an Lynch lag, der vorher beim Fernsehen gearbeitet hat und dem er ja eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, nichts zugetraut hat, wenn man das mal so etwas genauer betrachtet hat. Also die Experten waren sich da relativ einig, meinte man, dass das sowieso nichts werden kann, aber dafür schaut es eigentlich ganz gut aus.
Ja, ich denke, das Team, das er so gebaut hat, dagegen kann man nichts sagen. Und es war ja auch so damals, dass gut, Shanahan kam natürlich auch von einer gewissen vernichtenden Super Bowl-Niederlage dann quasi zu den 49ers.
Die wir auch zusammen gesehen haben.
Die wir auch zusammen gesehen haben, stimmt.
Ja.
Ich erinnere mich. Und hat sich dann ja quasi sein GM, durfte er sich mehr oder weniger aussuchen, in Anführungszeichen. Und da nach ein, zwei Interviews mit Lynch schien das wohl ganz gut zu passen, gleich so von der Chemie her. Und ja, hat sich, kann man nicht sagen. Und jetzt vor 2 Jahren hat ja Lynch auch nochmal das Angebot wieder zum, ziemlich lukratives Angebot, wieder zum Fernsehen zurückzugehen, als ESPN da eingestiegen ist. Und hat er ja gesagt, er hat noch unfinished business. Mal sehen, ob das dieses Jahr zu Ende geführt wird. Und inzwischen ist er auch dann noch in die Hall of Fame aufgenommen worden und so, weil als Spieler war er ja auch nicht schlecht, hat ja auch mit den Buccaneers auch einen Super Bowl gewonnen.
Ich habe ihn tatsächlich auch einmal spielen sehen, in Tampa Bay damals, 2007 glaube ich, da bei der Mannschaftsvorstellung ist er mit Abstand am meisten gefeiert worden. Also das war schon bemerkenswert, denn üblicherweise ist ja eher ein Spieler der Offense der Star, gerne mal der Quarterback, ich weiß auch gar nicht mehr, wer damals Quarterback bei den Buccaneers war, Jeff Garcia oder irgend so ein ähnlicher Hochkaräter, der ja auch eine 49ers-Vergangenheit hat. Aber damals war es tatsächlich bei Lynch sehr, sehr laut, was mir direkt aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte ich jetzt bestimmt nicht so erwartet. Mir war schon klar, dass er so ein, ja, einer der Besseren sowieso, aber auch jetzt sicher auch einer der Stars der Buccaneers ist, aber da kam der Jubel bei ihm und die nächstlautere Kategorie war schon weit, weit weg. Also da war er offensichtlich der unumschränkte Star und das hatte ich so eigentlich nicht am Schirm gehabt zu dem Zeitpunkt. Ob dieses Unfinished Business jetzt natürlich dann finished wird nächste Woche, werden wir, wie gesagt, zusammenschauen. Was jetzt natürlich nur wichtig ist, wo bestellt man das Buch denn am besten?
Das Buch, generell, ich kann ja generell nochmal zum Buch auch sagen, wie gesagt, also es ist echt eine sehr spannende Zeitreise, würde ich sagen, von der Gründung bis heute quasi, ne? Also die eher erfolglosen ersten Jahrzehnte, also 25 Jahre hat es bis zum ersten Division-Title gedauert, natürlich mit vielen bitteren Niederlagen, aber auch eben echt vielen coolen Typen und also da gibt es echt richtig coole Geschichten von damals, zum Beispiel noch der erste Draft-Pick in der NFL, der Leo Nomellini, der sein Geld in der Offseason als Wrestler verdiente und damit eigentlich mehr Geld verdiente als mit seiner Football-Karriere. Und der hat irgendwie in 14 Jahren für die 49ers kein einziges Spiel verpasst, zum Beispiel, und lauter solche Geschichten. Also es ist echt richtig lesenswert. Dann natürlich die großen Triumphe, die Bill Walsh, Joe Montana, Steve Young, diese ganze Zeit. Die ersten, was heißt die ersten, die 5 Super Bowl-Siege halt, der letzte jetzt dann schon 29 Jahre her. Also ja, es ist auf jeden Fall viele coole Geschichten. Also würde mich freuen, wenn ihr es euch besorgt. Und das könnt ihr natürlich beim großen Online-Buchhändler, nicht eures Vertrauens wahrscheinlich, könnt ihr es natürlich auch bestellen, direkt beim Meyer und Meyer Verlag. Das wäre immer noch das, wo für den Autoren am meisten drüber übrig bleibt. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mir schreiben, wenn ihr noch irgendwie was eine kleine Widmung von mir haben wollt oder so. Schreibt mir bei Instagram oder bei X, wie es inzwischen heißt.
Bei X gerne. Bist du, glaube ich, Kicker_AD, oder? Super vorbereitet,
genau.
Von mir. Muss ich kurz überlegen, ja.
Ja, und bei Instagram ist es Kicker_AD zusammen halt. Okay. Genau, da findet ihr mich schon. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir euch ein bisschen Lust gemacht haben hier. Und wie gesagt, gab ja auch viele große Spieler in der 49ers-Geschichte. Jerry Rice haben wir jetzt noch nicht mal erwähnt. Das muss ich jetzt zumindest nochmal droppen.
Der hat es auf jeden Fall vorne aufs Cover geschafft. Also
ja, genau, der hat es vorne aufs Cover geschafft. Das stimmt, ja.
Ist er. Und bei den Rekorden liegt er vor T.O. Da hat man zumindest erwähnt. Aber ja, war eine absolut passende Auswahl fürs Cover auch, finde ich. Denn eine erfolgreiche NFL-Dynastie waren sie, sind sie. Und schon allein deswegen passt da Jerry Rice als, ja, zumindest seiner Meinung nach auf jeden Fall auch Greatest of All Time, was die Receiver angeht, auf jeden Fall. Okay, dann sage ich dir herzlichen Dank, André. Freue mich auf unseren Trip nächste Woche zum hoffentlich erfolgreichen dritten Super Bowl der 49ers, den wir zusammenschauen.
Ja, The Quest for Six muss da endlich mal abgeschlossen werden. Schönen Gruß an Detti, er weiß schon, was ich meine.
Ja, das passt. Okay, euch anderen herzlichen Dank fürs Dabeibleiben. Huddle momentan die Preview auf den Super Bowl draußen, die auch gerne besorgen im Bahnhofsbuchhandel eures Vertrauens oder am besten dann über Football aktuell einfach das Einzelexemplar bestellen. Ich bin auch dabei, aber nur mit einer Geschichte über die entlassenen Headcoaches der vergangenen Saison. Oder ihr holt euch ganz einfach das Abo. Das ist sowieso am sinnvollsten und kriegt dann auch die Super Bowl-Ausgabe demnächst, die, wie ich gehört habe, sich immer mit am besten verkauft, auch nicht unbedingt überraschend. Und da werde ich sicher auch mit der einen oder anderen Geschichte wieder vertreten sein. Ansonsten
vielleicht ja von der furiosen Stimmung bei der Super Bowl Party des Niner Empire Germany in Frankfurt.
Das ist sehr gut möglich, dass auch da etwas Einzug findet. Ja. Die letzte Super Bowl Party in Frankfurt, die ich besucht habe, war die der Patriots und Eagles. Die ging jetzt für mich nicht besonders aus, aber da muss ich sagen, war die Stimmung sehr, sehr gut. Lag daran, dass ungefähr 30% Patriots-Fans waren, gefühlte 5% Eagles-Fans, aber 65% Fans anderer Franchises, die zu den Eagles geholfen haben. Deswegen war da sehr, sehr gute Stimmung. Damals erinnere ich mich gern dran zurück, auch wenn es jetzt doch schon wieder 6 Jahre her ist. Ja. Unglaublicherweise.
Heute hättest du dann noch einen gewissen Anteil Taylor Swift-Fans wahrscheinlich dabei.
Das stimmt, die auch so lange aufbleiben dürfen, obwohl sie noch nicht so alt sind. Und ich bin auch sehr gespannt, wie oft sie dann eingeblendet wird. Denn habe auch da Colin Cowherd letztens gehört, der nicht verstehen kann, wieso sich die Leute aufregen wegen 32 Sekunden Airtime, die Taylor Swift hatte. Und ich bin da voll seiner Meinung. Also finde das tatsächlich auch immer amüsant. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Podcast, vielleicht einen nach dem Super Bowl. Und bis dahin alles Gute. Womöglich gibt es noch eine Folge vorher. Ich bin noch in Verhandlungen mit dem Bayerischen Innenministerium und dem potenziellen Gast. Aber das sieht tatsächlich ganz gut aus, dass es zumindest noch eine kurze Folge gibt. Dafür oder davon dann die nächsten Tage mehr. Dir nochmal schönen Dank, André, und bis nächste Woche.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Bye-bye. Sehr gerne.
Ciao.
Listen to Pod Karsten. Pod Karsten.
Thank you, Karsten.
I'm going to go with.
Karsten Keller is vor Ort für Kannel Magazin.
Karsten, you're a great dude. Danke und alles Gute.